Der Daniel hat mir gesagt, jetzt gibt es keine Schulkinder in diesem zweiten Gottesdienst, aber ich möchte trotzdem für die Kinder und für uns auch Erwachsenen beten. Ja, danke, Herr, dass du uns so viele Kinder geschenkt hast in unsere Gemeinde und hast uns anvertraut. Jetzt wollen wir bitten, nicht nur für diese Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, für die Alleinstehenden, für die Familien jetzt, für die kommenden Tage und für die Weihnachtszeit. Wir bitten, dass du uns durch diese Zeit gut führst, uns bewahrst und dass an diesem Weihnachten das größte Geschenk für uns so richtig lebendig wird, dass du, Jesus, zu uns als Mensch kamst, um uns zu retten. Danke, Herr. Amen. Einen schönen Adventssonntag euch allen. Als ich den Titel meines Weihnachtsliedes für diesen Adventssonntag hörte, war mein erster Gedanke, wow, dieses Lied kenne ich, sogar in mehreren Sprachen. Als wir vor einigen Tagen in unserem Hauskreis über Weihnachtslieder sprachen, sagte ein Teilnehmer, für mich ist dieses Lied, die Stille Nacht, das Weihnachtslied. Ohne es wird's kein Weihnachten. Nicht nur ihm geht es so. Laut ziemlich neue Umfrage ist das Lied Stille Nacht das beliebteste Weihnachtslied in Deutschland und gehört zu den Top 3 in der ganzen Welt. Ist sogar in UNESCO-Weltkulturerbe genannt und ist über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Und wenn wir jetzt keine Corona-Zeit hätten, würden vielleicht 2 Milliarden Menschen dieses Lied an diesem Weihnachten wieder singen. Was steckt hinter so einem Riesenerfolg? Ich weiß es nicht, wie es dir ging, als wir das Lied soeben hörten. Heute dürfen wir ja nicht gemeinsam singen. Mir geht es so, als ich vor einem meisterhaft gemalten Kunstwerk stünde. Und da ist so ein ganz besonderes Motiv. Da ist ein Augenblick voller Schönheit, voller Reinheit festgehalten worden. Und dieses Kunstwerk wird jetzt in dem Lied von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Und dieses Kunstwerk berührt mich immer wieder. Ich habe jetzt, welch eine Überraschung, 3 Punkte für meine Predigt vorbereitet. Als erstes nehme ich euch uns mit auf eine Zeitreise. In die Zeit, wo dieses Lied entstanden ist, dann schauen wir mal das ganze Lied durch. Ursprünglich war es ja 6-strophig. Und zum Schluss schauen wir, was das Lied noch uns heute 2020 zu sagen hat. Also, drehen wir zuerst mal die Uhren 200 Jahre zurück. Am 11.12.1792 wurde ein kleiner Bub in Salzburg im Armenhaus der Erzdiözese Salzburg geboren. Und dieser Bub bekam den Namen Josef. Diese Geburt war ein bisschen heikel, weil die Eltern waren nicht verheiratet. Und das war damals ein Manko, also ein Defizit im Lebenslauf. Sein Vater, Franz Mohr, war Musketier. Es war ja eine kriegerische Zeit. Der Josef wuchs mit seiner Mutter in Salzburg auf und schon bald wurde sein musikalisches Talent entdeckt. Er bekam in dem Domvikar von Salzburg, Johann, muss ich mal ein bisschen weitermachen, das ist nicht so kracht, ja, Nepomuk Hirnle. In diesem Domvikar bekam Josef einen finanziellen Unterstützer, der es ihm ermöglichte, Gymnasium zu besuchen und später Theologie zu studieren. Und um dann Priesterweihe zu bekommen, bedurfte er einer Sondergenehmigung von dem damaligen Papst, dem Pius VII. Er war ja unehelich geboren. Diese Priesterweihung fand im Jahr 1815 statt. Ein weiterer junger Mann, der auf den Namen Konrad Franz Xaver getauft wurde und den Nachnamen Gruber trug, hatte diese Welt schon etwas früher erblickt, und zwar in Unterweizberg in Hochburg Aach, unweit von Salzburg, am 25. November 1787. Er hatte das Glück, in einer Familie aufwachsen zu dürfen, wo Vater einen guten Beruf hatte und konnte die Familie gut ernähren. Dieser Franz Xaver sollte eigentlich den väterlichen Beruf weitermachen, so war der Wunsch des Vaters, der war ein Leinenweber, aber das interessierte ihn nicht so sehr, vielmehr Musik. Sein Lehrer entdeckte seine Begabung und so durfte er Musik mit einem Stadtpfarrorganisten studieren und dann später eine Lehrerausbildung machen. Diese zwei Herren sind die Schlüsselpersonen zur Entstehung dieses Liedes. Ein kurzer Blick zu der damaligen Zeit in der Gegend von Salzburg. Nach der Französischen Revolution hatten die napoleonischen Kriege anfangs des 19. Jahrhunderts die Gegend zweimal zum direkten Kriegsschauplatz verwandelt. Plünderungen, Gewalt aller Art, Armut, Not waren allgegenwärtig. Das Volk kämpfte buchstäblich ums Überleben. In dieser Umgebung wuchsen die beiden Herren auf. Als Josef Mohr dann in August 1815 die Priesterweihe bekam, ahnte er nicht, welche Naturkatastrophe bald seine Heimat, nicht nur seine Heimat, sondern weiter in Mitteleuropa, Nordamerika bis auf Neuseeland heimsuchen würde. In April 1815 war nämlich ein großer Vulkan in Indonesien namens Tambora ausgebrochen, und zwar gewaltig. Und dieser Vulkan schoss Unmengen von Asche in die Atmosphäre. Und diese Asche verbreitete sich mit den Winden dann rund um den Globus. Und im Frühjahr 1816 hatte es zur Folge, dass die Durchschnittstemperatur um 1 bis 2 Grad hier auch in dieser Gegend sank, was wiederum zur Folge hatte, dass es Unmengen regnete aus allen Rohren. Und nicht nur regnete, später im Sommer hat es immer wieder geschneit, auch auf flachen Gegenden. Eine riesige Überschwemmung war die Folge immer wieder. Und nicht nur Überschwemmung, natürlich Missernte. Totale Missernte war die Folge. Dann Hungersnot, Krankheiten, Seuchen. Da war eine apokalyptische Atmosphäre in der Luft zu der Zeit. Viele, viele Menschen starben. Seuchen und Krankheiten verbreiteten sich. Und die meisten Menschen waren damit beschäftigt, etwas Essbares zu finden. Es war nicht so selbstverständlich wie heute, dass man nur von dem Laden was holt. Die haben um ihr Leben, um Essen gesucht und viele haben nichts gefunden. Und mitten in dieser Katastrophe im Jahr 1816 setzt sich der Hilfspfarrer Josef Muhr an seinen Schreibtisch und schreibt ein sechsstrophiges Weihnachtslied mit Y. Und dann steckt er dieses Gedicht in seine Schublade. 2 Jahre später kreuzen sich die Wege von Josef Muhr und Franz Xaver Gruber in Oberndorf bei Salzburg. Muhr war da, jetzt Hilfspfarrer, und Franz war Besuchender. Warum macht das ein bisschen komische Geräusche, ne? Ja. Der Franz war besuchender Kirchenorganist. Er begleitete musikalisch Gottesdienste. Und jetzt ist es nicht sicher, warum für den Gottesdienst am Heiligen Abend im Jahr 1818 ein Lied benötigt wurde. Man weiß es nicht sicher. Es ist wahrscheinlich, dass die Orgel kaputt war, dass der Franz Orgel nicht spielen konnte. Um mal der Not zu lindern, hat der Josef sein Gedicht aus der Schublade geholt und hat dann dem Franz gegeben und sagt, tu das bitte benoten. Und der Franz hat in ein paar Stunden dieses Lied benotet und er dachte, das ist so eine Gelegenheitskomposition und machte das so mit der linken Hand, misste keine große Bedeutung dem zu. Am Abend dann sang er die zweite Stimme und der Josef sang die erste Stimme und begleitete das Lied mit Gitarre. Und diese Gitarrenbegleitung war schon etwas außergewöhnlich. Der Franz schätzte ein, dass das Lied nur für den Abend, für den Gelegenheitsgebrauch jetzt gut war und dachte, das war es dann. Ne? Ein großer Irrtum, ein richtig großer Irrtum. Aber so entstehen manchmal Evergreens. Nun schauen wir mal das Lied an. Ich gehe in die Originalversion durch mit alle den 6 Strophen. Die erste Strophe lautet ja, stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar. Schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. Die Welt steht hier absolut still. Es ist nichts zu hören. Keine Kriegsgeräusche, kein Geschrei, kein Windrausch, rein gar nichts. Menschen und Tiere schlafen friedlich, tief und fest und lautlos. Es entsteht der Eindruck, dass diese Nacht wirklich was Besonderes ist. Eine heilige Nacht. Und wenn ich diese friedliche Szene betrachte und wie ein Fotograf jetzt näher zoome, steht da im Mittelpunkt dieses Paar, Vater und Mutter. die beschützend trautes Paar, beschützend über ein wunderschönes Kind, einen Jungen mit einem lockigen Haar, sich beugen. Jetzt möchte ich sagen, lass den Jungen schlafen. Es ist ruhig. Aber dann kommt Leben ins Spiel. Im zweiten Vers, stille Nacht, heilige Nacht. Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Ist das vielleicht mal ein Problem? Kein Moment. Naja. Lieb aus deinem göttlichen Mund, da schlägt die rettende Stund. Jesus in deiner Geburt. Jesus in deiner Geburt. Das Kind ist aufgewacht und lacht so wunderschön. Aber wie nennt der Dichter dieses Kind? Gottes Sohn. Und warum lacht dieser Sohn Gottes dann? Der Dichter meint, das Kind weiß es schon. Seine Geburt bedeutet Rettung für die Menschen. Wie geht es jetzt weiter? Dritte Strophe. Stille Nacht, heilige Nacht, die der Welt Heil gebracht. Aus des Himmels goldenen Höhen uns der Gnadenfülle lässt sehen. Jesus in Menschengestalt. Jesus in Menschengestalt. Diese Strophe ist uns ja nicht so bekannt. Der Dichter sagt hier in einfachen Worten, dass in Jesus, dem menschgewordenen Gott, wird die Güte Gottes, des Vaters, sichtbar. Er bringt den verwundeten Menschen Heilung. In Jesus zeigt er seine ganze Barmherzigkeit. Er will, dass wir Menschen auf der Erde ein gutes Leben haben. Ein sinnerfülltes Leben. Denkt mal nach, was für eine Perspektive das diesen geplagten Menschen eröffnete, die in diesem heiligen Abend dieses Lied das erste Mal hörten. Und es öffnet Perspektive für uns auch noch heute. Vierte Vers oder Strophe. Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heute alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt. Jesus die Völker der Welt. Diese Strophe ist jetzt, öffnet sich von dem historischen Kontext. Ein Jahr zuvor war ja im Wiener Kongress der Frieden geschlossen nach 2 Jahrzehnten dauernden Kriegen. Und dann der Dichter sagt hier, Gott hat diese Streitparteien zum Frieden geführt und gibt ihm die Ehre. Das haben die Zuhörer auch verstanden. Nächsten Strophe, stille Nacht, heilige Nacht. Lange schon uns bedacht, als der Herr von Grimme befreit, in der Väter urgraue Zeit alle Welt Schonung verhieß. Alle Welt Schonung verhieß. Diese fünfte Strophe ist schon tiefer theologisch und ich habe schon ein paar Mal lesen müssen, also um mal das einigermaßen zu verstehen. Ich deute das so. Der Theologe Joseph Moore, sagt, dass Gott erstens schon weit, weit in der Vergangenheit, die Bibel sagt sogar vor der Schöpfung, an uns Menschen gedacht hat. Zweitens, warum er das gemacht hat. Wir Menschen stehen unter Grimm oder Zorn Gottes, wie wir das heute sagen würden. Das steht in der Bibel an vielen Stellen, zum Beispiel Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Zorn ist auch, ja, das ist was Negatives, das bedeutet Hass. Aber die Bibel macht es unmissverständlich klar. Gott hasst keinen Menschen. Definitiv nicht. Er liebt uns. Aber was er so abgrundtief hasst, ist die Sünde, die uns Menschen kaputt macht. Das ist das Objekt seines Zorns und seines Hasses. Und drittens sagt diese Strophe, Gott hat schon vor Urzeiten versprochen, uns und die ganze Welt von seinem Zorn zu befreien. Das ist seine Zusage. Und im sechsten Vers heißt es, stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht durch der Engel Halleluja. Tönt es laut von fern und nah, Christus, der Retter ist da. Christus, der Retter ist da. Die Hirten, diese Verachteten aus der damaligen jüdischen Glaubensgemeinschaft ausgeschlossenen Menschen, die so verachtet waren, dass sie auch in Gerichten nicht als Zeugen galten, taugten, hörten als Erste von den Engeln, dass Gott jetzt seine seit langer Zeit gemachte Zusage wahrmacht. Und er sendet den Retter in diese Welt. Die Hirten waren die ersten Zeugen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Botschaft damals Hoffnung erweckte. Und das hat die Zuhörer gepackt. Sie lebten ja mitten in Katastrophe. Und jetzt wird hier gesungen, der Retter kommt. Und ich bin mir gewiss, viele von den damaligen Menschen, die dieses Lied hörten, haben sich gegriffen an diesem Strohhalm. Und die haben gesagt, wenn der Retter mir helfen kann, da mache ich mit, ich lasse mir helfen. Und das hat von Anfang an Menschen erreicht, dieses Lied. Und ich bin mir gewiss, viele haben wirklich Ernst mit diesem Retter gemacht und haben sie angenommen, haben angefangen mit ihm zu leben. Und ich bin mir gewiss, einige Menschen, einige dieser neuen Christen haben auch von Anfang an erlebt, wie Gott konkret auch in Alltagsnotsituationen hilft. Sicher. Aber ganz genauso gewiss bin ich, viele dieser neuen Christen haben das erleben müssen, dass sie kein Essen gefunden haben. Dass sie an Krankheiten gestorben sind. Dass sie an Hunger verstorben sind. Aber wenn sie auch das erlebten, da war ein großer Unterschied da. Weil sie wussten, der Grimm Gottes ist von mir weggenommen. Und sie sind in tiefen Frieden mit ihrem Gott von dieser Welt weggegangen. Das hatte eine Änderung bewirkt. Wie ist es nun heute? Erweckt dieses Lied auch heute noch Hoffnung und Mut? Wir erleben ja gerade auch eine außergewöhnliche Zeit, eine weltweite Pandemie, die schwerste Zeit seit den letzten Kriegen. Und wir tun uns schwer, mit dieser Herausforderung klarzukommen. Wir müssen ja auch auf einiges verzichten. Wir haben viele Todesopfer zu beklagen. Wir müssen soziale Distanz üben und. Was sagt dieses Lied uns heutigen Menschen? Damals war es ja den Menschen etwas leichter, meint man, an diese Weihnachtsbotschaft zu glauben und auch sich daran festzuhalten. Damals galt es, wenn der Pfarrer das verkündet, dann stimmt es auch. Aber heute, in den 200 Jahren ist doch vieles passiert. Die Wissenschaft meint, diese Welt erklären zu können. Manche kluge Köpfe erklären, wie diese Welt läuft und meinen, dafür bedarf es keinen Gott. Wir meinen doch, vieles in der Natur schon beherrschen zu können. Und so weiter und so fort. Wozu brauchen wir Gott? Einer unserer Pastoren im Verband, der Werner Schindler, sagte gestern in unserer Verbandsratssitzung, er hielt den Andacht, dass er vor ein paar Jahren eine Umfrage in Nürnberg auf den Straßen durchführte mit Passanten. Und er und sein Team haben wirklich viele Leute gefragt. Also mal die erste Frage war, wofür feiern wir Weihnachten? Dann einige Fragen auch zur Person Jesus. Er bekam 200 verwertbare Antworten. Von denen 5 wussten, warum wir Weihnachten feiern. Von diesen 5, 3 waren Kinder. Und wenn er das mir nicht sagen täte, würde ich das nicht glauben. Ich weiß, dass viele, viele Menschen heute nicht mehr wissen, wofür wir Weihnachten feiern. Aber so krass dürfte es noch nicht sein, aber das hat mich erschüttert, was seine kleine Momentaufnahme zeigte. Dieses Lied besagt, dass Gott nach langer Planung seinen Sohn in diese Welt sandte, um uns Menschen zu retten. Und zwar vor seinem Zorn über Sünde, die diese Welt und jeden von uns infiziert hat. Der Apostel Paulus drückt es drastisch in Römerbrief aus. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Dieser Virus, der Sünde heißt, hat jeden Menschen infiziert, jeden einzelnen Menschen. Und nur der Sohn Gottes kann diese Infizierung heilen. Es gab, es gibt und es wird nicht einen anderen Weg geben. Nur Jesus. Wenn wir an diesem Weihnachten daheim singen, vielleicht auch dieses Lied, lasst uns das wirklich mit voll Zuversicht und Freude tun. Es gilt, dieser Jesus, dessen Geburtstag wir jetzt gleich feiern werden, ist der Rettungsanker und Hoffnungsspender auch an diesem Weihnachten. Und es gilt auch, ein Leben mit ihm bewahrt uns nicht unbedingt vor Krankheiten, auch nicht vor Infizierungen an Corona. Wir können infiziert werden, wir können sogar daran sterben. Wir können finanzielle Schaden erleiden. Das alles ist möglich, auch wenn wir mit Jesus leben. Als ich im April von Corona geschwächt im Krankenhaus lag, musste ich keine einzige Minute denken, dass diese Grimm Gottes, der Zorn Gottes irgendwie über mich wäre und das wäre eine Strafe jetzt, was ich erleiden muss. Nein, umgekehrt. Wo ich da lag, ziemlich kraftlos, wusste ich die ganze Zeit, dass Jesus neben mir ist. Als Retter und Helfer. Das war ein Gefühl, das war ein Empfinden, was wirklich viel Hoffnung machte. Ich hätte durchaus auch abberufen werden können, wenn Jesus gesagt hätte, jetzt ist deine Zeit. Es hätte nicht in der Krankheitsverlauf wahrscheinlich viel ändern müssen und das wäre tödlich verlaufen. Aber das war nicht meine Zeit. Und das zu erleben in Krankheit und in Gesundheit, Jesus ist immer dabei. Das macht mir Hoffnung. Das kann nur der in der stillen Nacht geborene Sohn Gottes tun. Kein anderer. Amen.